Hirnforscher haben nachgewiesen, Meditation kann langfristig die Aktivität in Gehirnbereichen verändern, die Emotionen, Konzentrationsfähigkeit und das körperliche Empfinden regulieren.
Dann sagt er aber auch noch mehr dazu, warum ist das Handy eigentlich morgens das Falscheste, was du tun kannst und generell ein schlechtes Entspannungstool. Und dafür benutzen wir es ja auch alle irgendwo. Ich lese die Nachrichten ja nicht deshalb, weil ich wirklich glaube, ich müsste das alles wissen.
Und zwar kam Steve Jobs schon mit 19 zum ersten Mal in Kontakt mit dem Buddhismus und der damit verbundenen Zen-Meditation. Wenn wir nicht daran denken, etwas zu erreichen, nicht an uns selbst denken, sind wir wahre Anfänger. Dann können wir wirklich etwas lernen.
Haben wir jetzt also viel darüber gehört, dass Meditieren irgendwie cool ist und auch voll viel bringt und viele erfolgreiche Leute das machen? Wie macht man das jetzt?
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 26 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir sprechen heute über Achtsamkeit und Meditation, über konkrete, leicht anwendbare Dinge, die uns helfen, Stress zu reduzieren, Resilienz aufzubauen und fokussiert zu arbeiten und zufrieden zu leben.
Ganz genau. Und ich denke ernsthaft darüber nach, meine tägliche Ration Red Bull gegen Meditation zu tauschen. Denn Hirnforscher haben nachgewiesen, Meditation kann langfristig die Aktivität in Gehirnbereichen verändern, die Emotionen, Konzentrationsfähigkeit und das körperliche Empfinden regulieren. Hammer. Und wer kennt es nicht? Mit den Gedanken und auch Gefühlen sind wir ja meist überall, nur nicht in der Gegenwart. Wir denken darüber nach, was noch alles erledigt werden muss, welche Probleme noch auftreten werden, was andere von uns erwarten und manchmal fassen wir auch einfach gar keinen klaren Gedanken, sondern sind einfach nur abgelenkt, schweifen mal hier, mal da, mal dorthin und konzentrieren uns auf nichts. Gut also, wer da ein nachhaltiges Gegenmittel hat. Und diesen Möglichkeiten möchten wir heute auf den Grund gehen. Ich habe dabei Steve Jobs, Kabat-Zinn und spannende Hintergründe aus dem Bereich der Achtsamkeitslehre. Was steht bei dir auf dem Zettel?
Ich habe mich vor 2 Jahren mal im Zuge eines Interviews für hiphop.de mit dem Buch und Podcast von Michael Kurt aka Curse beschäftigt. Der ist nicht nur Rapper, sondern auch systemischer Coach und Lehrer für tibetisches Yoga. Und sein Buch bietet eine super Zusammenstellung von verschiedenen Methoden, die einem mehr Präsenz und Klarheit im Leben bringen sollen. Und das würde ich heute sehr gerne vorstellen.
Sehr gerne. Vielleicht machen wir am Anfang nochmal eine kleine Einführung, denn ich weiß genau, als wir beide darüber gesprochen haben, wie denn wohl der Titel dieser Podcast-Folge lauten könnte, hattest du Mindfulness reingeworfen und ich habe dann relativ große Augen gemacht, weil ich kannte den Begriff Mindfulness bis vor kurzem und tatsächlich bis zur Vorbereitung dieser Folge noch überhaupt nicht. Deswegen vielleicht eine kleine Einordnung. Und es geht im Kern darum, sich auf die Wahrnehmung der eigenen Sinne zu konzentrieren und wirklich zu erfahren, was um uns herum passiert und wie wir darauf reagieren. Anders formuliert könnte man sagen, es geht bei der Achtsamkeit darum, Autonomie über den eigenen Körper zurückzuerlangen, um das Bewusstsein zu stärken und resistenter zu machen. Achtsamkeit deswegen, weil Achtsamkeit im Prinzip die deutsche Übersetzung von Mindfulness ist. Heute ist Achtsamkeit ein Multimilliardengeschäft, wusste ich auch nicht. Allein in den USA fährt sie jährlich rund 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Und der Wert der Achtsamkeits- und Meditations-App Calm, oder Calm, ich bin tatsächlich auch, Nutzer kann man nicht sagen, Downloader, ich habe sie, oder Abonnent besser gesagt. Die App hat auf jeden Fall 40 Millionen Downloads weltweit und wird bereits auf eine Viertelmilliarde Dollar geschätzt. Also auch das nicht von schlechten Eltern. Insgesamt kann man sagen, Achtsamkeit erobert die Weltwirtschaft. Auch als Strategie ist sie seit rund 15 Jahren hoch gefragt und wird in unterschiedlichen Unternehmen und erfolgreichen Konzernen wie zum Beispiel Apple und Google eingesetzt. Interessante Geschichte ist die, dass der ehemalige Google-Software-Ingenieur Jade Meng Tang, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, wahrscheinlich nicht, 2007 einen Achtsamkeitskurs für Google-Mitarbeiter entworfen hat. Ganz spannend, die offizielle Position im Unternehmen von ihm war der Jolly Good Fellow, also ein sehr guter Kumpel. Und der hat seitdem dann auch das Search Inside Yourself Leadership Institut wiederum ins Leben gerufen und das passende Buch dazu geschrieben, nämlich Search Inside Yourself, optimiere dein Leben durch Achtsamkeit. 2014 rief das amerikanische Time Magazine auf seinem Cover die Mindful Revolution aus und pries Achtsamkeit als Weg aus dem Hamsterrad des Alltagsstress. Also, alles in allem glaube ich viele, viele gute Gründe, das Ganze mal hier in eine Learnings-Folge zu überführen. Jetzt muss man dazu sagen, da gibt's wahnsinnig viel zu, es gibt viele unterschiedliche Bereiche und Einflüsse und wir fangen heute einfach mal an. Denn wir sind auch zu der Erkenntnis gekommen, da könnte man 3 oder 4 Folgen zu machen. Heute machen wir mal eine und lassen uns einfach mal leiten und schauen, was wir davon dann auch tatsächlich in den Alltag überführen können.
Genau, nächstes Mal sind wir dann vielleicht als Praktizierende hier am Start. Jetzt sind wir erstmal Interessierte und vielleicht holen wir euch damit ja auch genau da ab, wo ihr gerade steht. Soll ich mal anfangen?
Unbedingt.
Also, wie schon geteased gerade, Michael Kurskurt ist Rapper. Solltet ihr kennen. Und heute aber eben auch systemischer Coach und Lehrer für tibetisches Yoga. Das muss man erstmal wissen. Sein Buch, stell dir vor, du wachst auf, die 4O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben, war auf der Spiegel Bestsellerliste auf Platz 7. Also auch daher wird ihn vielleicht der ein oder andere von euch kennen. Ne? Nicht schlecht, muss man erstmal schaffen. Er hat auch einen Podcast, den ich empfehlen kann. Hört aber bitte erst unseren zu Ende und dann könnt ihr direkt rüber switchen. Der heißt Meditation, Coaching und Life. Er ist außerdem Speaker zu den Themen Meditation und Work-Life-Balance und unterrichtet seine Methode auch in Workshops. Die gibt's in der realen Welt und auch digital. Ich habe Kurs zuletzt gesprochen anlässlich seines letzten Albums Die Farbe von Wasser. Seitdem mache ich, glaube ich, regelmäßig mehr oder weniger Sport. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich führe es jetzt einfach mal auf ihm zurück und gebe ihm die Props dafür. War also ein nachhaltiges Interview für mich, aber dazu später mehr. Kurs beschreibt in seinem Buch, also die 4O plus X Methode, wie er an diesen Punkt, wo er heute ist, gekommen ist. Wie er vom Rapper zum systemischen Coach und Lehrer für tibetisches Yoga geworden ist. Und ich hatte das Gefühl, als ich mich jetzt nochmal damit beschäftigt habe, dass seine Geschichte beispielhaft für Menschen sein könnte, die ein wenig Zeit brauchen, um Achtsamkeit und Meditation zu finden und den Zugang dazu zu finden. Wie ja vielleicht auch wir beide, die jetzt vor dem Mikro sitzen und vielleicht ja auch ihr, die ihr gerade zuhört. Also, ich fange mal an mit seiner Geschichte. In meiner Jugend gab es aus meiner Sicht 4 große Rapper in Deutschland. Das waren Kool Savas, Samy Deluxe, Azad und Kurs. Und Kurs war unter den 4 derjenige, der auch gute Rap-Technik hatte, wie die anderen auch, und zusätzlich eben auffallend schlaue Inhalte. 2000 und 2001 kamen seine ersten beiden Alben raus, Feuer, Wasser und Von innen nach außen. Die habe ich auch beide gehört damals. Bis 2008 folgten noch 3 weitere Alben, dann kam aber erstmal nichts mehr. Das müssen wir gleich erklären, was da passiert war. Dafür gehen wir noch ein bisschen weiter zurück und wir gehen nach Minden in Ostwestfalen, denn da wuchs der gute Kurs als Michael Kurt auf. Er hat sich immer schon auch in seiner Jugend für Themen wie Philosophie, Psychologie und Religion interessiert und er hat sich für die Frage interessiert, wer man einfach eigentlich so ist als Mensch und wie man sich in der Welt zurechtfinden kann. Und darauf hat ihm aber auch Rap eine Antwort gegeben. Und wie er in seinem Buch schön schreibt, da Rap die besseren Beats hatte, ist er dann vor allem darauf kleben geblieben und hörte dann im Unterricht Big Daddy Kane. Die Situation in Minden war sicher anders als die von Big Daddy Kane in New York, aber die Message verstand der junge Michael oder Mike und er fühlte sich angesprochen. Er sagt dazu, für ihn war die Message einfach, ihr wollt uns nicht dabei haben, aber wir schämen uns nicht für das, was wir sind, sondern sind stolz darauf, dass wir anders sind und beziehen daraus unsere Stärke. Das war für ihn der Mindset von Hip-Hop und der kam eben auch bei ihm an. Also so ein bisschen Außenseiter sein, aber sich behaupten und dann sein Inneres durch Kunst nach außen kehren. Wodurch dann eben wieder andere merken, dass sie nicht allein sind auf der Welt. Das war für ihn die Essenz von Hip-Hop. Und daran merkt man, deshalb erzähle ich das, der Weg vom Rapper zum Life-Coach ist vielleicht gar nicht so weit, wie man eigentlich denken könnte. Nach der Schule ging er dann in die USA, hat er Psychologie studiert an einem College nicht weit von New York. Und das ist natürlich ein Traum, da bin ich auch ein bisschen neidisch, wenn man so nah dran ist an der Hip-Hop-Szene, die man feiert, 2 Jahre lang und immer wieder hinfahren kann und da teilnehmen kann halt aktiv. Das ist natürlich richtig geil. Und er hat dann tagsüber, weil er halt eben an der Uni hat, studiert und nachts hat er seine eigenen Rap-Texte geschrieben. Als er schließlich zurück nach Deutschland kam, hat er ein Demo aufgenommen und Kontakt zur damals noch jungen deutschen Rap-Szene aufgenommen. Stieber Twins, Cora E., Tony L. hat mit ein paar Leuten zusammengearbeitet und tatsächlich einen Plattenvertrag bekommen. Und die nächsten 10 Jahre lebte er seinen Traum. Er hatte genau das geschafft, was er sich vorgenommen hatte. Er ist eben einer der 4 wichtigsten Rapper Deutschlands geworden, der mit den deepen Lyrics. Er stand im Rampenlicht, das hat alles natürlich dann auch seine Schattenseiten. Man muss auch mit Kritik umgehen können. Und für ihn führte es irgendwann dazu, dass er sich einsam fühlte. Auch dadurch, dass man dann als Rapstar in einer anderen Realität lebt als seine alten Freunde beispielsweise, die ganz andere Lebenswege haben. Und irgendwie machte ihn die Rap-Karriere immer unzufriedener, bis hin zu vielleicht Depressionen, das Wort benutzt er, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall war er mehr als ein bisschen unzufrieden und hat sich selber gefragt, warum das eigentlich so ist, und wusste gar nicht, warum das so ist, und schämte sich gleichzeitig dafür, weil er das Gefühl hatte, er müsste eigentlich dankbarer dafür sein, dass er eigentlich alles hatte, was man so haben konnte und wollen konnte. Für ihn selbst machte seine eigene Unzufriedenheit gar keinen Sinn. Er hat darauf dann reagiert, indem er sich höhere Ziele gesetzt hat. Ich mache ein noch besseres Album, ich mache eine größere Tour, spektakulärere Reisen, gehe in bessere Sterne-Restaurants, schön essen, um mich selbst zu belohnen für das, was ich gemacht habe. Aber irgendwie, wenn man dann nach zu viel Alkohol alleine im Sterne-Restaurant in sein Hotelzimmer geht, war man dann irgendwie auch nicht so wirklich glücklicher, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Also er hat so ein bisschen auf äußere Impulse gesetzt, die einem kurzes Glück bringen. Insgesamt wurde es aber schwerer und schwerer. Und so fand er sich in so einer Situation, wo man ihm ein riesengroßes Musikstudio hingestellt hatte, diverse Musiker, die mitwirken konnten am Album, Fotografen, Manager, alles Mögliche, was man so brauchen kann, um richtig abzuliefern und geil zu arbeiten. Aber irgendwie war für ihn alles nur noch anstrengend und scheiße. Er hat sich dann für das Album Freiheit mit dem Thema Freiheit beschäftigt und hat sich alle Bücher gekauft, die das irgendwie im Titel hatte. Unter anderem der Mythos Freiheit von dem tibetanischen Buddhisten Chökyam Trungpa. Aber dass Freiheit, die er sich die ganze Zeit mit Gewalt erkämpfen wollte, ein Mythos sein könnte, denn so hieß das Buch, der Mythos Freiheit, passt ihm nicht. Er hat das Buch nicht gelesen. Jahre später sollte er es wieder aufheben und es würde ihn prägen, aber dazu kommen wir gleich. Um mit seiner Unzufriedenheit jetzt umzugehen, hat ihm dann irgendwann ein guter Freund das systemische Coaching nahegelegt. Das ist ein Ansatz, der wohl sehr praxis- und lösungsorientiert ist, und da geht es darum, dass du eigene Ansätze zur Lösung einer problematischen Situation entwickeln sollst, indem man so ein bisschen auch auf die Umstände und auf das System drumherum guckt, die Umstände, in denen bestimmte Verhaltensweisen oder Abläufe bei dir auftreten. Also die These ist so, es gibt Muster in unserem Verhalten, in unserem Denken, in unseren Reaktionen, die formen sich ab der Kindheit durch Erfahrungen, Erziehung und Veranlagung. Wir lernen einfach auf gewisse Weise auf Dinge zu reagieren. Wir entwickeln Vorlieben, Abneigungen, Verhaltensabläufe und nach gewisser Zeit bestätigen die sich dann auch ein bisschen als self-fulfilling prophecy auch und werden unsere Glaubenssätze. Man glaubt dann zum Beispiel, ich bin eher der Typ so. Ich glaube zum Beispiel, ich bin eher Nachtmensch. Ich glaube, Pünktlichkeit ist nicht meine größte Stärke und so weiter. Ja, man entwickelt so Annahmen über sich selbst. Und erst wenn wir beginnen, diese Glaubenssätze anzuschauen und zu hinterfragen, kommen wir auf neue Ideen und neue Lösungsansätze. Das ist so ein Versuch der Zusammenfassung davon, was systemisches Coaching möchte. Kurz fiel es aber relativ schwer, jetzt zu diesem Coach zu gehen. Ihm fehlt ja nichts, er hatte ja eigentlich alles. Was soll er sich da jetzt quasi in Behandlung begeben? Er hat es dann aber irgendwann doch gemacht und es war der Beginn eines neuen Lebens. Er hat erste Schritte gemacht in die Richtung, er hat sein Album fertiggestellt, Freiheit, hat es veröffentlicht, war ein voller Erfolg. Danach beendete er erstmal seine Rap-Karriere. Und ich glaube, das, was ihm da so passiert ist, ist vielleicht gar nicht so außergewöhnlich. Auf der einen Seite, nicht jeder von uns geht nach New York und wird danach Rapstar, ist dann damit unzufrieden und schmeißt es dann hin, obwohl eigentlich alles super läuft. Das ist natürlich außergewöhnlich. Aber dass man versucht, Unzufriedenheit mit mehr Erfolg und mehr Belohnungen für Erfolg wegzubekommen und dann nur noch unzufriedener wird, das kann einem in diversen Professionen passieren, nicht nur als Rapper. Und höchstwahrscheinlich kann man daraus mitnehmen, dass dieser Weg falsch ist und dass der vielleicht auch nicht nur ihn nicht ans Ziel geführt hat. Ich würde dabei sagen, die Ambition ist garantiert nicht das Falsche. Dass er was erreichen wollte im Leben, ist bestimmt nicht das, was irgendwie verkehrt war, sondern die Unzufriedenheit vielleicht auch als Antrieb zu benutzen und so darauf halt eben zu reagieren. Ich habe das auch selbst ein Leben lang so gemacht, dass ich negative Dinge als meinen Antrieb benutzt habe und glaube heute auch nicht mehr daran, dass aus sowas, aus dem negativen Antrieb etwas wirklich nachhaltig Positives entstehen kann. Zurück zu Curse, der begann an diesem Punkt also seinen Selbstfindungstrip. Jetzt nicht mehr Rapper, ging er dann zu diversen Psychologen und zu Coaches, war auch mal schon mal mit unserem Thema heute Meditation konfrontiert, hat da aber dann direkt abgewunken und meinte, ja, voll interessant, hat mich schon immer irgendwie gereizt, mache ich damit 60, wenn ich mal alles erreicht habe. Jetzt erstmal habe ich gar keinen Bedarf, irgendwie ruhig und ausgeglichen zu werden. Ich muss ja hungrig und motiviert sein und nicht passiv und gleichgültig, um irgendwie was zu reißen im Leben. Auch ein Gedanke, den ich voll nachvollziehen kann. Ich weiß noch, wie ein älterer Freund öfter mit mir über sowas wie glücklich sein oder Zufriedenheit gesprochen hat und ich mir so dachte, ey, ehrlich gesagt, das steht gar nicht auf meiner Agenda. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob ich glücklich bin. Ich möchte was erreichen. Ich bin jung, ich will was machen, so. Ja, sein Coach hat dann erstmal gelacht und meinte, wie kommst du eigentlich auf so eine Scheiße? Also, dass davon jetzt irgendwie der Drive weggehen würde. Sind Sportler, die meditieren, passiv und gleichgültig? Sind, so haben Steve Jobs und Richard Branson keine Ambition, weil die zu viel meditieren und jetzt irgendwie sagen, ist doch eh alles egal? Naja, Kurs war zumindest erstmal angefixt, hat dann angefangen, Meditations- und Yogakurse zu besuchen. Ist aber immer wieder an sich selbst gescheitert. Auch da kann ich mich voll reinversetzen. Der steht da als der coole Rapper zwischen lauter Menschen in Leinenhosen, die zu 90er Jahre Schadmusik im Kreis hüpfen, um sich ein bisschen aufzulockern für die Yoga-Übungen und kann sich nicht so richtig fallen lassen und darauf einlassen. Das hat er erst geschafft, nachdem er ganz klischeehaft mehrere Monate nach Indien gegangen ist und da ein sogenanntes Intensiv-Retreat gemacht hat. Und das hat dann wohl erst recht sein Leben verändert. Also eine Art Bootcamp, was auch immer da passiert ist, wo man danach diese Hemmschwelle auf jeden Fall nicht mehr hatte und offen für alle Leinenhosen dieser Welt war. Er hatte auch viele Leute getroffen in Indien. Er war natürlich nicht monatelang in diesem Retreat, sondern einfach noch länger in Indien, ist da gereist, hat viele getroffen. Das erinnert ein bisschen jetzt an die Folge, die wir gemacht haben über Motivation. Weißt du noch die Nummer auswendig? Ja, findet ihr schon. Die Folge Learnings Motivation auf jeden Fall. Weil er das Gefühl auch öfter hatte, da waren viele, die waren schon so oft in Retreats, die klingen fast, als seien sie süchtig. Ja, da haben wir auch mal drüber gesprochen, über zum Beispiel den Besuch von so Motivationsveranstaltungen und Leuten, die bei Tony Robbins dann scheinbar da schon die Jahreskarte hatten und halt immer wieder da waren. Das wollte Kurs vermeiden und er hat dann gesagt, er braucht eigentlich einfache Methoden, die er in seinen Alltag integrieren kann, anstatt jetzt einmal im Jahr ins Yoga-Retreat nach Indien zu reisen. Und auf der Suche danach, weil das ist genau das, was ich heute dann später vorstellen will, hat er dann diese Ausbildung begonnen zum systemischen Coach und zum Change Manager und kam dadurch dann mit sich selbst ins Reine und konnte sogar wieder Songs aufnehmen. So, die Story hat er mir damals schon auch erzählt im Interview und was ich da noch interessant fand, war, ich habe ihn darauf angesprochen, dass ich mich in den 2 Jahren vorher mit Stoizismus beschäftigt hatte und er halt mit Buddhismus. Und ich wollte wissen, wo ist der Unterschied, weil ich auch das Gefühl hatte, da gibt es ja total viele Gemeinsamkeiten in den Aussagen. So, und er als jemand, der es ja quasi studiert hat, konnte mir dann dazu was sagen. Mein persönlicher Hintergrund dazu war damals, dass ich so gerade im Jahr 2016 zwar einige große, coole Erfolge hinter mir hatte, aber auch in der Situation war, wo ich das Risiko hatte, alles wieder zu verlieren, so gefühlt zumindest, wo ich viel Stress hatte, Streit. Dann stand auch die Geburt meiner ersten Tochter bevor. Das hat mich vielleicht unterschwellig auch gestresst, auch wenn es mir gar nicht so ganz bewusst war. Und das führte mich in so einen 2-monatigen mittelschweren Burnout. Und bis dahin habe ich, glaube ich, alle Sachen so ein bisschen mit Gewalt gemacht. Hart arbeiten, hart feiern, angetrieben von Ehrgeiz und Wut. Und jetzt musste ich so ein bisschen intelligenter werden, um mal wieder eine Fußballmetapher endlich einzuwerfen, nicht so oft verletzungsbedingt auszufallen, weil man irgendwann vielleicht mal ein bisschen mehr, ne, dann der Fußballer über seinen Körper und wir vielleicht als Kopfarbeiter über unseren Kopf nachdenken müssen, tatsächlich. Und ich bin da auch rausgekommen, unter anderem, indem ich mit Stoizismus an meinen Ansichten gearbeitet habe. Dieser ganze Prozess war für mich sogar irgendwie ein bisschen so der Vorläufer und der Beginn von diesem Podcast, ja, dieser Denkprozess und womit ich mich da beschäftigt habe. Kurz mal, was Stoizismus sagt, nehmen wir mal den Kollegen Epiktet. Ich lese mal kurz vor, was der so zum Beispiel unterrichtet. Wenn du willst, dass deine Kinder, dein Weib und deine Freunde ewig leben sollen, so bist du ein Tor. Du willst damit, dass Dinge, die nicht in deiner Gewalt sind, in deiner Gewalt sein sollen. Und was nicht dein ist, soll dir gehören. Der Tod ist nichts Schreckliches. Die Meinung vom Tod, dass er etwas Schreckliches sei, das ist das Schreckliche. Sag nie von einem Ding, ich habe es verloren, sondern ich habe es zurückgegeben. Dein Kind ist gestorben. Es ist zurückgegeben worden. Ein Extremsbeispiel, was ich hier extra gewählt habe, ja, selber als Vater, das waren so Sachen, wo ich mir dachte, okay, krass, ja, und wo ich halt viel drüber nachgedacht habe, über solche Sachen. Und darauf habe ich auch Kurs angesprochen und er hat darauf eine sehr gute Antwort gegeben. Und er meint, wenn man sich mit solchen Gedanken beschäftigt und mit solchen Theorien und solche Bücher liest, was für mich auch schon immer ein bisschen Meditation quasi war, mehrere solcher Bücher, nicht nur von Epiktet, auch von Seneca, von Marc Aurel und eins nach dem anderen und viel von Ryan Holiday und so hintereinander zu lesen, das war für mich auch irgendwie Therapie und Meditation. Er meinte aber, nur darüber nachzudenken und das rational anzugehen, bringt einen ja nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann diskutiert man die ganze Zeit mit sich selbst. Buddhismus diskutiert aber nicht, sondern praktiziert. Man hat nicht nur ein Konzept, wie man sich verhalten sollte, wenn das Kind stirbt, sondern Buddhismus sagt dann zum Beispiel, setz dich hin, guck dir deinen Geist an, lerne, wie er funktioniert, schau, was mit dir passiert. Also Meditation ist einfach praktisch und nicht intellektuell. Und er meinte auch in dem Interview zu mir, seine wichtigste Erkenntnis von diesem ganzen großen Selbstfindungstrip war, dass er vom Denken ins Tun kommen musste. Das war das, was bei ihm wirklich was gebracht hat. Und das ist, glaube ich, das, worum es in dieser Folge auch so gehen soll, da wir, glaube ich, beide das nicht so richtig machen oder zumindest, dass deine regelmäßigen heißen Bäder dir bisher noch nicht als Meditation klar geworden sind. Vielleicht sind sie das ja auch, können wir mal fragen. Und da wollen wir es gucken, wie kann man da hinkommen. Er sagt so, mach's jeden Tag ein bisschen, hoffentlich dauerhaft. Fitnessstudio bringt auch nichts, wenn du es nur dreimal machst. Setz dir kleine realistische Ziele. Sag einfach mal, 30 Tage meditiere ich jetzt jeden Tag 10 Minuten oder bis Weihnachten oder bis zum Urlaub, was auch immer. Und gib dir selbst ein Commitment ab. Schreib das möglichst auf. Wie viel Zeit willst du jeden Tag investieren? Und schreib auch dazu, warum. Denn mit Purpose geht's immer besser. Alles so Sachen, die wir in anderen Folgen hier in anderem Zusammenhang auch schon hatten. Diese Herangehensweise hilft auch dabei. Learning für mich also soweit. Erstens, Unzufriedenheit ist kein nachhaltiger Antrieb. Aus Negativität kann nichts Positives entstehen. Und das Zweite, Ausgeglichenheit erreichst du nicht durch Nachdenken, implementier praktische Übungen in deinen Alltag. Und da werden wir heute hoffentlich noch ein paar Ansätze finden, was man sich da eigentlich näher angucken könnte.
Ja, erstmal Shoutout an Curse, wirklich ein legendärer Rapper, den ich früher auch super gerne gehört habe. Das Buch kannte ich nicht, klingt aber auch tatsächlich sehr vielversprechend. Ich bin bisher auch immer daran gescheitert, aber in diesem bestimmten Kontext, über den wir gerade sprechen, bin ich daran gescheitert, aus Theorie Praxis zu machen. Ich glaube, mein Problem war immer, dass mir der Glaube gefehlt hat, dass 5 oder 10 Minuten Meditation irgendetwas ändern oder bewirken könnten. Mhm. Das erschien mir immer viel zu wenig. Mhm. Ne? Ich habe mir das aber vorgenommen.
Cool.
Jetzt, in diesem Moment, dann auch tatsächlich mal umzusetzen, denn der Hinweis, sich erstmal ein überschaubares Etappenziel zu setzen und zu sagen, ich mache das ab heute mal für 30 Tage oder bis zum Urlaub. Mhm. Und gerade letzteres finde ich gut, denn mein Urlaub beginnt in 10 Tagen. Das heißt, ich werde jetzt 10 Tage jeweils 10 Minuten meditieren und mal schauen, was da passiert. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Wir hatten ja in der letzten Folge, auch in der Folge zum Thema Motivation, das Thema Activation Energy, dass man sich erstmal überwinden muss und es dann eigentlich von alleine funktioniert. Das gilt ja für jeden Bereich, im Übrigen auch fürs Fitnessstudio. Und ja, count my words, ab heute 10 Minuten Meditation für 10 Tage bis zum Urlaub und ich werde berichten, was es mit mir macht.
Klingt gut,
bin ansonsten sehr diese ganze Retreat-Geschichte finde ich auch super spannend. Man hat ja leider viel zu wenig Urlaub. Na, die Urlaubstage reichen ja nie aus und man hat immer schon so ein Konzept vor Augen, was man mit diesen Urlaubstagen dann immer im Jahr macht. Ich als bekennender Golfer gehe natürlich auch immer eine Woche golfen, aber vielleicht sollte man die eine Woche Golf auch mal gegen ein einwöchiges Retreat tauschen. Ich glaube, ich habe an anderer Stelle mal gesagt, dass ich auch immer mal damit geliebäugelt habe, ins Kloster zu gehen.
Ja.
Vielleicht ist das einwöchige Meditationsretreat, zu dem ich dich hiermit auch herzlich einlade, mit mir gemeinsam wahrzunehmen, auch eine schöne Geschichte. Vielleicht sollten wir das mal machen.
Also wenn du feige sagen würdest, würde ich natürlich sofort mitkommen. Aber mir würde auch der andere Ansatz erstmal näher liegen, zu gucken, wie kann ich denn hier kleine regelmäßige Dinge finden, die ich in meinen Alltag integrieren kann. Gerade auch deshalb, weil, also erstmal, es ist überhaupt gar keine große Sache. Ja, die 10 Minuten am Tag zu finden, wahrscheinlich sind auch schon 5 besser als nix. Und dann vor allem zu sagen, ja, die Regelmäßigkeit ist auch das Wichtige. Wieder ähnlich wie mit dem Fitnessstudio. Du kannst jetzt sagen, okay, 2 Wochen Bootcamp, jeden Tag 1500 Liegestütze und danach wieder Burger und Chillen für ein Jahr. Okay, wahrscheinlich ist es besser, jeden Tag 15 Minuten Sport zu machen. Und damit bist du schon mal irgendwie weitergekommen. Dann kann dir jemand sagen, dass das für den großen Muskelaufbau noch nicht reichen wird. Aber du bist auf jeden Fall schon mal gesünder, als du vorher warst, fitter und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnliche Effekte auch für den Geist gibt. Und wie wir heute auch noch hören werden, geht es ja auch gar nicht immer nur darum, dass man sich da in den Schneidersitz setzt und meditiert.
Aber auch.
Auch.
Der Schneidersitz ist sehr wichtig.
Ja?
Okay. Ja, total. Kommen wir gleich drauf.
Gut. Also ich habe auch gehört, man kann auch im Stuhl, aber vielleicht ist es damit besser.
Ja.
Okay.
Und vielleicht auch nochmal erwähnt, ich habe ja tatsächlich Calm installiert. Und ich habe sogar auch Headspace, jetzt wo ich drüber nachdenke, installiert. Ja. Also ich habe beides und beides im Abo. Ich habe es aber nie benutzt. Okay, wird sich heute ändern.
Ich habe übrigens auch noch ein paar App-Tipps und lass mal, da könntest du ja auch noch mit dran denken, wenn du es nicht schon hast, lass das mal auch alles wieder auf learnings.de stellen, neben die
auf
Bücher.
Auf jeden Fall.
Dann bekommt ihr nicht nur das tolle
Der berühmt-berüchtigte Affiliate-Link, mit dem wir kein Geld verdienen, aber trotzdem
schöne Dinge. Kein Affiliate-Link, ja. Aber wenn ihr alle klickt, denken wir drüber nach, ob wir es in Zukunft machen, dann können wir auch noch Geld verdienen.
Super.
Es geht ja hier um höhere Ziele.
Speaking of Geld verdienen, Kabat-Zinn sagt dir bestimmt etwas, der Vater der Achtsamkeit.
Gar nicht.
Gebürtiger New Yorker, er hat mir auch nichts gesagt. Ich bin im Zuge der Recherche auf ihn gestoßen, finde ihn super spannend. Er ist emeritierter Professor an der University of Massachusetts Medical School. Und ja, wie gesagt, er gilt als Vater der Achtsamkeit. Er unterrichtet Achtsamkeitsmeditation, um Menschen zu helfen, besser mit Stress, Angst und Krankheiten umgehen zu können. Während seines Berufslebens hat er sich stark dafür engagiert, die Achtsamkeitspraxis sowohl in Medizin als auch Gesellschaft bekannt zu machen und zu etablieren. Los ging das so in den 1970er Jahren, denn da kam Kabat-Zinn als Student der Bostoner Eliteschmiede MIT mit Meditationstechniken in Berührung und beschäftigte sich fortan intensiv mit den Philosophien des Buddhismus, denen das Konzept der Achtsamkeit ja zugrunde liegt. In der Folge dessen begann er, die Achtsamkeit zu erforschen, motiviert von dem Wunsch, dem Einzelnen und damit der gesamten Gesellschaft zu helfen. Dieser Wunsch trieb ihn auch immer wieder auf die Straße, interessanterweise. Als politischer Aktivist wurde Kabat-Zinn unzählige Male verhaftet. So erzählte er mal dem Guardian, wir protestierten gegen Atomkrieg, gegen die Regierung, gegen die Behandlung von Afroamerikanern und allem, wo wir Unrecht sahen. Also ein sehr umtriebiger Mensch, finde ich super. Und er begann mit seiner Forschung und er wollte nicht allen Menschen den Seelenfrieden bringen, sondern hauptsächlich zu Beginn den Schmerzpatienten. Und nach seiner Promotion in Molekularbiologie ging er an die bereits erwähnte University of Massachusetts in Boston und hier hatte er es hauptsächlich mit Betroffenen von chronischen Rücken- und Kopfschmerzen zu tun. Auch ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Rücken ist tatsächlich auch immer mal wieder am Zwicken. Vielleicht hilft das ganze Thema Achtsamkeit da ja auch. Rückblickend auf die Anfänge seiner Forschung sagt er, ich organisierte ein 8-wöchiges Programm von Achtsamkeitsmeditation und mehr als die Hälfte der Teilnehmer berichtete anschließend über einen deutlichen Rückgang der Schmerzen. Also offensichtlich ist er da einer Lösung auf die Schliche gekommen und auch alle seine Kollegen zeigten sich schwer beeindruckt, denn er hatte eben ja eine sehr billige und gleichzeitig nebenwirkungsfreie Schmerztherapie entwickelt auf diesem Wege, was natürlich extrem bemerkenswert ist. 1979 gründete er dann die mittlerweile renommierte Stress Reduction Clinic und dort begann er das Programm der Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz MBSR, zu vermitteln und seine Auswirkungen in einer sehr umfangreichen Begleitforschung zu untersuchen. MBSR ist ein 8-wöchiger Kurs, in dem teilweise auch Hatha-Yoga, Vipassana und Zen stammende, aufeinander abgestimmte Aufmerksamkeitsübungen und die Achtsamkeitsmeditation miteinander verbunden sind. Yoga steht ja, wie wir beide wissen, in der hinduistischen Tradition. Die Sitzmeditation und Gehmeditation sind hingegen der buddhistischen Meditationspraxis entliehen. Das Programm wird mit 2,5-stündigen Gruppensitzungen und einem abschließenden Übungstag in Stille durchgeführt. Es enthält folgende 6 Übungselemente. Die Einübung achtsamer Körperwahrnehmung, also der Bodyscan, das sanfte und achtsame Ausführen einer Anzahl von Yoga-Stellungen, Asana, das Kennenlernen und Einüben des stillen Sitzens, der sogenannten Sitzmeditation, das achtsame Ausführen langsamer Bewegungen, etwa in Form der traditionellen Gehmeditation, eine 3-minütige Achtsamkeitsübung und die Aufrechterhaltung der Achtsamkeit auch bei alltäglichen Verrichtungen. Beim Bodyscan zum Beispiel richtet man seine Aufmerksamkeit nacheinander auf jeden einzelnen Bereich des Körpers, spürt dabei den auftretenden Empfindungen nach, möglichst ohne sie dabei zu bewerten. Ich glaube, das kennen wir beide auch. Immer wenn wir mal mit Meditation in Berührung gekommen sind, beginnt dies ja meistens damit, dass man zur Ruhe kommt und von den Zehenspitzen an durch seinen gesamten Körper einfach mal spüren soll, was sich bei der Atmung so tut. Bei der Sitzmeditation fokussiert man auf jeden Atemzug, lässt Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen an sich vorbeiziehen. Bei der Übung Gehmeditation gilt es dagegen, sich bewusst auf die Wahrnehmung der Bewegung zu konzentrieren und dabei tiefe, ruhige Atemzüge zu nehmen. Atmen ist auch immer wieder ein Riesenthema bei der Achtsamkeit, im Übrigen ja auch beim Yoga. Das ist auch echt eine Herausforderung, wie ich feststellen musste. Ich habe ja mal ein paar Wochen Yoga gemacht. Mhm. Die Bewegungen habe ich hinbekommen, das mit dem Atmen überhaupt nicht. Also man muss ja beides miteinander
synchronisieren. Immer die Luft angehalten. Immer gemerkt, genau, dass du seit 3 Minuten nicht geatmet hattest.
Ganz genau, genau. Ich bin der berühmte Luftanhalter. Und für Kabat-Zinn, den Oberguru, steht fest, Achtsamkeit ist die einzige Chance der Menschheit, ihre Denkkrankheit und ihr kollektives Aufmerksamkeitsdefizit zu überwinden und die nächsten Jahrzehnte zu überleben. Letzteres finde ich ein wenig zu heftig formuliert. Die Denkkrankheit finde ich allerdings wiederum total spannend und richtig und auch treffend auf den Punkt gebracht in einem Wort. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir den ganzen Tag am Denken sind und uns eigentlich nie Zeit nehmen, um einfach mal loszulassen und zu spüren, was eigentlich gerade in uns vorgeht. Wer das alles für Quatsch hält, dem sei gesagt, dass die Wirkung der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion mittlerweile auch gut erforscht ist. Eine Metastudie von 2010 belegt, dass MBSR physisches Leid chronisch Kranker lindern kann. Und zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Metastudie von 2011, die sagte, MBSR helfe, mit Krankheiten besser umzugehen und reduziere Stress, Angst und Depression. Also insgesamt klingt das wahnsinnig vielversprechend und deswegen würde ich ganz gerne mitnehmen, nutze Achtsamkeit als Heilmittel gegen deine Denkkrankheit. Bedeutet, wenn du jemand bist, der vielleicht so tickt wie wir beide und den ganzen Tag immer unter Strom ist und nachdenkt und nachdenkt und nachdenkt, einfach mal innehalten für 5 oder 10 Minuten, wie wir gerade auch schon von Curse mitgenommen haben, und ja, einfach mal in sich reinhören. Das kann wahre Wunder wirken und sogar Krankheiten heilen.
Ich bin auch tatsächlich, auch wenn ich das mit der Meditation bisher noch nie wirklich hinbekommen habe, zweifle ich gar nicht daran, dass es funktioniert. So, ja, und dass es was bringt. Und für was genau es dann am Ende alles was bringt. Also ich traue der Meditation auch erstmal so zu. Also sowohl, dass es körperliche positive Auswirkungen haben, weil Geist und Körper irgendwie, ne, zusammenhängt. Mindestens, dass es vielleicht bei sowas hilft, ja, Resilienz aufzubauen und sprich dann auch seine Ziele eher halt zu erreichen. Denn es bringt ja auch nichts, wenn du mit dem Kopf durch die Wand und immer mit Gewalt, wie ich vorhin auch von mir selber erzählt habe, da weiter willst und irgendwann einfach zusammenklappst. Ja. Und bestenfalls verinnerlicht man das ja auch und rafft das, bevor man einmal voll gegen die Wand gelaufen ist. Das würde man dem jungen Fußballspieler wahrscheinlich auch so raten. Ja, der muss ja nicht erstmal mit 23 einen Kreuzbandriss haben, bevor er dann anfängt, mal drüber nachzudenken und mal das mit dem Warmmachen ernst zu nehmen oder whatever, so. Sondern das kann man ja auch vorher machen, warm machen. Und an den 5 bis 15 Minuten am Tag sollte es auch keinem scheitern. Das haben auch ganz andere Leute hinbekommen und die kriegst du wahrscheinlich mit Zinsen wieder zurück, diese Minuten, die du da investiert hast. Und ja, von daher ist, glaube ich, die Hauptfrage, wie kommt man rein? Was genau macht man da eigentlich? Muss ich jetzt nach Indien? Muss ich zu so einem Kurs gehen? Brauche ich diese Leinenhose? Brauche ich eigentlich eine Klangschale und so weiter? Und da fand ich sehr interessant, dass man das alles auch im Endeffekt nicht braucht. Das ist halt ein riesengroßes Universum. Da gibt es sehr viele Bücher und Techniken und Theorien und so weiter. Und es geht viele 100 Jahre zurück. Und auch in den letzten Jahren wurde da natürlich sehr viel produziert. Aber es muss nicht so super kompliziert sein. Man kann relativ einfach anfangen. Und das fand ich auch bei dem Buch von Curse eigentlich ganz cool, dass da der Versuch drin ist, einen halt da abzuholen, wo man ist und zu sagen, hey, so, ne, auch selbst wenn du Angst hast, es wird dir hier bestimmt in 3 Minuten zu esoterisch, wir können das ganz locker angehen und einfach mal ausprobieren. Seine praktischen Übungen, wollte ich ja noch ein bisschen was zu sagen. Also in seinem Buch 4O plus X, das sind halt 5 Dinge, die er vor allem als Morgenroutine vorschlägt. Über unsere Morgenroutinen können wir gleich auch nochmal sprechen. Die kann man aber genauso gut auch zu einer anderen Uhrzeit machen, zum Beispiel abends oder auch über den Tag verteilt und vielleicht auch nur 3 anstatt 5 und so weiter und so fort. Einmal kurz dadurch, was das eigentlich alles ist, die 4 O's und das eine X. Das erste O ist der Open Space. Da geht es eigentlich um Digital Detox. Da geht es darum, den Tag ohne Smartphone zu starten und generell deine Handysucht etwas runterzufahren. Da gehe ich gleich nochmal länger drauf ein. Das zweite O steht für Obrigado, das ist Portugiesisch, wie du sicherlich weißt, und da geht es eigentlich um die Technik des Dankbarkeitsjournals. Habe ich auch schon öfter an verschiedenen Stellen mal gehört. Ganz kurz gesagt, schreib 3 Dinge auf, für die du dankbar bist und warum du dafür dankbar bist, und das bringt dir gerade morgens einen anderen Mindstate, vielleicht etwas demütiger, ruhiger, zufriedener. Ja. Das dritte O steht für Ocha, das ist japanisch für Tee und da geht es um die von dir angesprochene Achtsamkeit. Da geht es in dem Kapitel in dem Buch um Teezeremonien, bei denen es tatsächlich nicht in erster Linie darum geht, mit diesem Aufwand den allerbesten Tee der Welt zu machen, sondern eher darum, einen alltäglichen Vorgang, die Zubereitung, das Servieren und das Trinken von Tee durch Klarheit und Aufmerksamkeit zur Meditation werden zu lassen. Und das fand ich auch sehr spannend daran. Normalerweise, wenn ich einen Tee koche, habe ich wahrscheinlich gleichzeitig noch ein Handy in der Hand und scroll die Nachrichten durch und denk gleichzeitig noch über was anderes nach oder koche dann den Tee und vergesse den Beutel rauszunehmen, weil ich schon wieder bei 5 anderen Dingen war und so. Man kann daraus sogar eine Meditation machen und sich dann vielleicht auch eine komplizierte Methode mit dem komischen Bambuspinsel den Matcha-Tee aufzuschlagen angewöhnen oder auch seinen Kaffee jetzt von mir aus anders zuzubereiten. Und man kann auch zum Beispiel Zähneputzen als Meditation nutzen, als Achtsamkeitübung, wo man voll im Moment ist und super konzentriert nur da drauf und es dadurch schafft, alles andere wegzublocken, weil man damit halt beschäftigt ist. Es gibt auch so ein Buch, das habe ich auch mal gelesen, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Das hat der gute Phil Jackson, Basketballtrainer, über den wir auch eine Folge mit haben, mal empfohlen zum Beispiel. Ja, da steht es ja schon im Titel drin, dass irgendwie auch die Pflege deines Motorrads etwas Meditatives haben kann, was Achtsamkeit einfach mit sich bringt. Und diesen Grundgedanken von dem Achtsamkeitskonzept, was du gerade beschrieben hast, finde ich auf jeden Fall auch super cool und auch sehr leicht integrierbar in den Alltag, wenn man das einmal ein bisschen geübt hat und sich angewöhnt hat und gleichzeitig sich auch immer dabei stoppt, wenn man mal wieder versucht, 18 Sachen auf einmal zu machen. Beim nächsten O sind wir dann bei Meditation, da komme ich gleich auch nochmal drauf und das X steht für Exercise, für Sport, denn Körper und Geist hängen zusammen, deshalb muss man den Körper immer irgendwo mit einbeziehen und er empfiehlt in dem Buch den 7-Minuten-Workout morgens zu machen, um mit in den Tag zu starten und das ist so ein kurzes High-Intensity-Intervall-Training, da gibt es auch Apps für und das habe ich irgendwann auch wirklich angefangen und ich würde behaupten, dass mich diese Interviewvorbereitung damals dazu gebracht hat, also von daher auch dafür vielen Dank.
Du machst jeden Morgen 7 Minuten Hit?
Ja, nicht immer.
Ich habe noch nie von gehört.
Okay. Hätte ich noch mein altes Handy, könnte ich dir noch mehr History zeigen, weil man trackt das dann mit so einer App auch immer. Mhm. Und dadurch sehe ich das dann immer ganz gut, wo ich das 6 Wochen eigentlich sehr regelmäßig geschafft habe, außer vielleicht 1-2 Mal die Woche. Und dann wieder Zeiten, wo ich irgendwie 3 Tage Schnupfen hatte und daraufhin konsequenterweise 6 Wochen lang keinen Sport mehr gemacht hat. Sowas passiert dann auch immer wieder. Aber ich sehe das da zumindest und ich finde das eigentlich ganz cool, weil auch da wieder die Hemmschwelle so runtergesetzt wird. Ja, Fitnessstudio anmelden, regelmäßig hingehen, kriege ich das hin, welche Tage, wo ist das Ding, mit dem Fahrrad oder mit der Bahn oder zu Fuß und so weiter. Nee, gar nichts. 7 Minuten. So viel Zeit hast du nicht, erzähl keinen Scheiß. Wer hat nicht 7 Minuten Zeit für Sport? Ja, große Muskelberge brauchst du damit halt eben nicht auf, aber es bringt dir auf jeden Fall schon mal ein anderes Gefühl, wenn du mit diesem 7 Minuten Hit-Training in den Tag rein startest, zweite Mal der gleiche Versprecher. Und auch andere Sachen, wie dass ich dann angefangen habe, zur Arbeit zu laufen, immer jeden Tag 35 Minuten hin und 35 Minuten zurückzulaufen. Im schlimmsten Fall arbeite ich, während ich laufe, auf dem Handy und laufe Gefahr, vor eine Straßenbahn zu rennen. Im besten Fall hat das ja, ich könnte diese Lauf-Geh-Meditation, von der du erzählt hast, zum Beispiel mal ausprobieren. Und das war eigentlich auch meine Idee dabei, dass auch das was ist, erstens mehr Bewegung, immer gesund und zweitens ein bisschen runterkommen oder einen Podcast hören oder ein Hörbuch, aber halt nicht Sprachnachrichten oder noch schlimmer tippen auf dem Handy. Kommt dann leider auch immer wieder vor.
Ja, wobei Podcast und Hörbuch ja nicht wirklich Achtsamkeit fördern würde. Nee. Also man sollte ja schon gar nichts tun und im besten Fall nicht mal nachdenken. Im allerbesten Fall einfach bei sich selber sein, seine Beine spüren, bewusst atmen,
ich versuch's heute auf den
Wind wahrnehmen, die Luft zu riechen, die Sonnenstrahlen zu spüren. Ja, wirklich, wirklich. Also ich finde mich in all diesen Beispielen wieder. Ich höre Podcasts, schreibe Sprachnachrichten, macht jetzt wenig Sinn, aber ich höre Podcasts, schreibe Nachrichten und E-Mails und alles parallel.
Und trinkst noch einen Kaffee.
Ich versuche so viele Aufgaben wie möglich in so wenig Zeit wie möglich zu pressen. Ja. Vielleicht, ich frage mich halt, ob das auf Kosten der Produktivität geht, was wir hier gerade besprechen. Im allerbesten Fall nimmt man sich einen kleinen Zeitraum am Tag, um Achtsamkeit zu fördern und der Rest dann halt Vollgas.
Ja, genau. Und dann aber noch vielleicht am besten sogar eins nach dem anderen und nicht vier Dinge auf einmal, ist wahrscheinlich auch besser.
Genau.
Und wenn du dann irgendwie den 10-minütigen Weg irgendwie sagst, hey, da spare ich mir das jetzt mal, das und das am Handy zu machen, die 10 Minuten habe ich, dafür gehe ich jetzt sehr achtsam zu meinem nächsten Termin, dann kommst du vielleicht viel frischer da an. Ne, als wenn du halt eben auf dem Weg noch versucht hättest, Moment, ich versuche kurz dieses Excel-Ding auf meinem Handy zu machen, während ich gleichzeitig Google Maps zuhöre, wo ich langlaufen muss und aufpassen, nicht überfahren zu werden.
Ganz vielleicht ist das, was wir gerade besprechen, ja auch die Lösung dafür, weswegen viele Menschen unter der Dusche so unglaublich kreativ sind. Mhm. Weil man da halt nichts macht.
Ja, und auch ein bisschen okkupiert ist immer mit dem, was man halt machen muss. Also so stumpfe Tätigkeiten, die man irgendwann aus dem FF drin hat, wie sich zu waschen beispielsweise, es erfordert nicht mehr wirklich die volle Aufmerksamkeit, hält einen aber vielleicht auch ein Stück davon ab, noch über XY nachzudenken, weil dafür ist es dann doch wieder zu viel, um dann gleichzeitig irgendwie das große Problem zu wälzen und so. Und dann kommt plötzlich dann die Idee, ja, stimmt. Stichwort Morgenroutine aber nochmal. Ich habe ja jahrelang zu Hause gearbeitet, bis 2016 tatsächlich, als dann meine Tochter geboren wurde. Also so ähnlich wie ihr im Lockdown, die Erfahrung hatte ich schon gemacht. Ich hatte gleichzeitig nie in meinem Leben einen Chef, der mich zwingen konnte, früh aufzustehen und habe mich dann immer noch als Nachtmensch definiert und es sehr gut geschafft, kreative Sachen und in den Tunnel zu kommen und das nachts zu machen. Das gelingt mir bis heute ganz gut, auch wenn es mit 2 Töchtern mittlerweile immer schwerer wird, das so durchzuziehen. Damals lebte ich noch alleine im Mini-Rotlichtviertel von Düsseldorf, wo dann auch nachts noch was los war. Ich lebte über einem Stripclub, da war ich jetzt selten bis nie. Aber wenn ich bis 1 Uhr nachts gearbeitet hatte und mir dann nachts draußen noch ein Feierabendbier gekauft habe, habe ich noch 2, 3 Leute getroffen, weil da halt eben immer was los war und habe danach dann noch mit Kollegen über die Arbeit telefoniert, noch 2, 3 Bier getrunken, bis ich dann um 4 ins Bett gegangen bin. Und in dieser Zeit, schon nicht optimal soweit, war dann noch die schlechtstmöglichste Morgenroutine, die mir eingefallen ist, wenn es so ein Tag war, wo ich dann morgens wach wurde und dann mir dann so auffiel, fuck, es ist schon voll spät. Fuck, ich habe gestern zu viel getrunken, ich bin ansatzweise verkatert. Dann hat man natürlich direkt ein schlechtes Gewissen. Warum ist es eigentlich schon 11:30? Blick aufs Handy, 2 unbeantwortete Anrufe, 3 WhatsApp-Nachrichten, 2 4-minütige Sprachnachrichten. Direkt flaues Gefühl im Bauch, weil mit einem der 4 Minuten habe ich Streit aktuell. Dementsprechend wird das wahrscheinlich keine spaßige Nachricht sein, die ich da gekriegt habe. Dann ignoriere ich das Handy erstmal, mache mir erstmal den ersten von sehr vielen Kaffees, rauche die erste von sehr vielen Zigaretten, setze mich wieder hin aufs Sofa, seppe durch Nachrichten und schieb noch etwas auf, mich mit den unangenehmen Nachrichten auf meinem Handy in WhatsApp beschäftigen zu müssen. Dann habe ich irgendwann geduscht und dann die Arbeit angefangen. Immer im Hinterkopf, dass ich den Tag schon mit einem 0:2 Rückstand begonnen habe und dass ich mich irgendwann dieser 4-minütigen Streitnachricht widmen muss. Also Optimalfall dafür, wie man es nicht machen sollte, wenn ich rückblickend da drauf gucke. Und das Handy war da drin natürlich nur einer von sehr vielen Punkten, die an dieser Routine überfalsch sind. Curse würde aber sagen, dass auch wenn ich jetzt heute nicht mehr rauche, früher aufstehe, hoffentlich ohne Kater, grünen Tee trinke anstatt Kaffee, lese ich halt immer noch Nachrichten morgens. Das ist eigentlich das Letzte, was ich abends mache und das Erste, was ich morgens mache. Und er würde sagen, das ist immer noch falsch. Denn wenn du Ruhe und Ausgeglichenheit in dein Leben bringen willst, fang den Tag auch ruhig und ausgeglichen an. Das klingt erstmal sehr plausibel und bringt einen dann zu dem einen Punkt aus seinem Morgenroutineprogramm, nämlich Digital Detox, das habe ich jetzt mal rausgenommen, weil ich glaube, dass das auch gerade ein interessantes, angesagtes Thema ist, weil es, glaube ich, auf Netflix gerade eine Doku darüber gibt, ne? Das Dilemma der sozialen Medien. Hast du die geguckt?
Habe ich gesehen. Ich bin, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der sie nicht gut fand, weil ich glaube, dass man die Stunde 45 auch in gute 10 Minuten hätte komprimieren und quetschen können. Aber ja, du hast recht. Sehr populär gerade und im Kern auch gut.
Okay.
Weil richtige Aussage.
Du kannst mir ja gleich sagen, ob das eigentlich was völlig anderes ist, als das, was Curse darüber sagt.
Ja.
Er redet halt da von dem offenen Raum, den du erstmal schaffen sollst morgens. Also dadurch, dass du nicht am Handy bist, schaffst du erstmal Platz für eine neue Routine. Okay, schon mal logisch. Und dann sagt er aber auch noch mehr dazu, warum ist das Handy eigentlich morgens das Falscheste, was du tun kannst und generell ein schlechtes Entspannungstool. Und dafür benutzen wir es ja auch alle irgendwo. Ich lese die Nachrichten ja nicht deshalb, weil ich wirklich glaube, ich müsste das alles wissen. Ne? Da sind auch immer wieder Sachen da drin, die dann irgendwie mich weiterbringen oder wo mir irgendwie ein Licht aufgeht und ich eine gute Idee dazu habe, aber bei den meisten natürlich nicht. 98% brauche ich nicht zu wissen. Warum macht man das trotzdem und warum ist das falsch? Erstens die Dopaminausschüttung. Da erzählt er von dem Random Reward Prinzip des Psychologen B.F. Skinner, der herausgefunden hat, wenn wir unvorhersehbar, Unregelmäßigkeit eine Belohnung bekommen, macht uns das süchtiger, als wenn wir die immer bekommen würden. Er hat da Tierversuche gemacht, keine allzu schlimm, und dabei festgestellt, Mäuse betätigen häufiger einen Hebel, wenn sie nur manchmal eine Belohnung dafür bekommen, als wenn man immer eine Belohnung dafür bekommt, diesen Hebel zu betätigen. Und die Belohnung, die wir am Handy haben, ist dieser Dopaminausstoß, der uns halt glücklich zufrieden macht, wenn wir was Spannendes sehen. Wir wissen bei WhatsApp oder in Instagram oder auch in der Nachrichten-App, die ich dann vielleicht lese, nie so genau, ob da jetzt was Spannendes drin ist oder nicht, aber könnte ja sein. Und deshalb betätigen wir immer wieder den Hebel und gucken nach, ob es da eigentlich eine Belohnung für uns gibt. Das kann einen also ein Stück weit süchtig machen. Dann ist die Frage, warum ist das was Schlechtes? Ja, hat den Mäusen ja vielleicht auch nicht geschadet, dass sie halt öfter mal einen Hebel betätigt haben. Und da sagt er dann, ja, uns begegnen aber auch negative Dinge auf dem Handy. Ich kann mir dann vielleicht Kommentare durchlesen unter YouTube-Videos, wo ich nicht gut wegkomme. Vielleicht kriege ich eine 4-minütige Sprachnachricht von einem wütenden Rapper, der mir droht, weil er in dem Artikel zu schlecht weggekommen ist. Du wirst vielleicht in einer E-Mail auf eine Deadline hingewiesen, auf unsanfte Art, oder in einer WhatsApp-Gruppe greift dich irgendjemand an oder deine Freundin ist sauer, was auch immer. Irgendwelche Enttäuschungen begegnen dir, aber auch Nachrichten. Da geht es dann um rechten Terror, um einen neuen Krieg, um die Klimakatastrophe und immer jede Menge und Donald Trump. Und all diese negativen Dinge, mit denen wir uns da konfrontieren, bringen ähnliche oder die gleichen Hormonausschüttungen mit sich wie Gefahren im physischen Leben. Also es ist ein Stück weit so, als würden wir als Steinzeitmenschen den Säbelzahntiger durch die Büsche erahnen und hätten dann eine Hormonausschüttung. Und dieses konstant hohe Stresshormonlevel durch digitalen Input ist einfach physisch und sicherlich auch psychisch ungesund. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass uns auf dem Handy Positives wie Negatives begegnet, macht das Positive also abhängig und das Negative im schlimmsten Fall krank. Und dazu gibt er dann ein paar praktische Tipps einfach, wie kann ich mir das jetzt abgewöhnen? Und er sagt zum Beispiel, frag dich mal, wann hast du das letzte Mal morgens auf dem Handy etwas gesehen, das nicht 20 Minuten hätte warten können? Denn er sagt ja nicht, schmeiß dein Handy weg, das ist unrealistisch für die meisten von uns, aber die 20 Minuten könntest du dir doch vielleicht morgens nehmen. Wenn Präsident Obama es geschafft hat, jeden Morgen 45 Minuten sich von all sowas freizuhalten, schaffst du auch 10 bis 20 Minuten. Und auch ein anderer praktischer Tipp, den wollte ich damals machen, habe ich dann doch nicht gemacht leider, kauf dir einen Wecker. Und nimm dein Handy gar nicht mehr mit ins Schlafzimmer, damit es nicht abends das Letzte ist, was du siehst, und morgens das Erste, was du siehst. Also, soweit. Learning für mich, wenn du den Tag ohne Smartphone startest, fällt es dir leichter, über den Tag verteilt nicht 85 Mal drauf zu gucken. Passt das zu Netflix und kann dich das überzeugen?
Beides so ein bisschen. Ich bin ja das komplette Gegenteil. Das Erste, was ich morgens mache, ist tatsächlich aufs Handy zu gucken und erstmal 25 E-Mails zu schreiben. Ich habe das Gefühl, dass mich das tatsächlich glücklich macht. Also ich kenne auch das Gefühl, Dinge aufzuschieben. Das habe ich zum Glück einige Jahre nicht mehr gemacht, weil ich meine Erfüllung darin gefunden habe, Dinge direkt zu erledigen. Mhm. Deswegen auch morgens der Impuls, Dinge direkt zu erledigen und von der Bucketlist zu haben. Und irgendwie verspüre ich eine gewisse Erfüllung darin, noch vorm Duschen schon mal 15 E-Mails geschrieben zu haben, weil ich dann denke, yo, Power Move. Ja, ich bin gerade 12 Minuten wach und habe schon voll die Dinge geregelt. Aber ich erkenne natürlich den positiven Effekt, der hier in Aussicht steht. Und das werde ich auch mal ausprobieren, wenngleich ich bei mir so ein bisschen befürchte, dass ich dann unzufrieden bin über meinen Start in den Tag, weil er halt nicht ganz so, effektiv kann man nicht sagen, aber okay, der Tag läuft jetzt schon eine Stunde und ich habe noch gar nichts geregelt bekommen. Was für eine verschwendete Zeit. Ja,
krass.
Ja, aber ich glaube ja auch, wie bei allen Theorien und wie bei allen Dingen, die wir hier besprechen, es gibt nicht dieses One Fits All. Mhm. Und ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass das, was Curse hier vorschlägt oder praktiziert, die Ideallösung für jeden Menschentyp ist oder für jeden Persönlichkeitstyp. Von dem her, jeder muss für sich selber herausfinden, was ihn am Ende des Tages irgendwie erfüllt und glücklich macht und ausgeglichen macht. Und wenn man das Gefühl hat, man hat hier und da vielleicht noch eine Schwachstelle oder Optimierungspotenzial oder ist vielleicht auch unzufrieden mit sich, dann glaube ich, sind das wertvolle Tipps, die man mal ausprobieren kann, um zu schauen, ob man selber der Typ dafür ist, diese Dinge zu tun.
Ja, cool. Mehreres dazu. Zum einen, was ich da drin wiederfinden würde, ist, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das von Charles Dickens war oder der Spruch, auf jeden Fall bringt Curse in dem Buch so ein Zitat, das hieß, glaube ich, Eat the Frog, und da ging es darum, das ist auch immer sowas, was er sich dann so selber sagt und sich daran erinnert. Also, wenn du schon dazu gezwungen bist, heute eine Kröte zu schlucken, dann schluck die Kröte sofort. Ja, und wenn du eine besonders mehrere schlucken musst, fang mit der größten an. Ja, weil dann hast du es schon mal weg und es belastet dich nicht mehr im Hinterkopf. Und das auch aus dieser Zeit, wo ich dann mein Burnout, ne, ich möchte nicht mit irgendwelchen medizinischen Diagnosen um mich schmeißen, ich habe mich nicht diagnostizieren lassen und ich möchte mich nicht auf irgendwie eine Leidensstufe mit anderen Menschen, sagen wir mal, ich war mehr als schlecht drauf für einen längeren Zeitraum und alles war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und eine Sache, die für mich auch mega anstrengend war, war, wenn man immer das Gefühl hat, ich komme langsam nicht mehr mit hinterher mit den ganzen Sachen, die ich alle machen muss. Und ich habe immer, wenn ich morgens wach werde, schon 1000 Sachen im Kopf, die wollte ich eigentlich schon vor 2 Wochen fertig haben, habe ich aber immer noch nicht. Kann ich gar nicht schaffen und dann muss ich noch diese ganzen scheiß Sprachnachrichten abhören. Und da hat es mir dann auch geholfen, wie du auch sagst, Sachen so wenig wie möglich irgendwas zuzulassen, dass irgendwas aufgeschoben da weiter rumliegt und mich mental weiter belasten kann, weil ich es ja noch im Kopf habe. Da mache ich sofort und dann habe ich den Scheiß aber auch hinter mir. So, das hat mir auch sehr geholfen und das habe ich mir da auch angewöhnt. Ich glaube nicht mal, dass ich das unbedingt widersprechen muss, denn ich meine, wenn es dir für dich super gut funktioniert, morgens als allererstes 10 schlaue E-Mails zu schreiben, wozu ich überhaupt nicht in der Lage wäre, da brauche ich ein bisschen, um erstmal aufzutauen, ist das ja auch cool, wenn du 20 Minuten diesen Prozess nach hinten verschieben würdest, weil du vorher Achtsamkeit, Meditation und so weiter und so fort machst und ein bisschen Sport, wäre es aber natürlich auch nicht so, dass du jetzt komplett unproduktiv in den Tag gestartet wärst. Das wäre dann lediglich 20 Minuten später, wo du diese produktiven E-Mails schreibst. Also ihr würdet wahrscheinlich irgendwo zusammenfinden, wenn ihr wolltet.
Aber jetzt rechne das mal hoch. Jeden Tag 20 Minuten. Das sind in der Woche 100 Minuten. Ja, das sind im Monat 400 Minuten. Mhm. Ja, und aufs Jahr hochgerechnet, das wird mir jetzt zu wild, da bin ich gerade nicht in der Lage zu, aber das sind eine Menge Minuten. So, würde ich da jetzt bei meinem Kollegen Arnold Schwarzenegger anrufen, würde er mir wahrscheinlich sagen, dass man die Zeit anders nutzen kann. Nein, aber du hast ja völlig recht.
Der hat ja bekanntermaßen auch mal meditiert. Er hat dann auch wieder aufgehört, als er fand, das Problem ist jetzt gelöst, aber selbst ihm hat es sehr geholfen.
Und nicht nur ihm, sondern auch Steve Jobs. Und Steve Jobs ist mein nächster Blog, beziehungsweise der Protagonist in meinem nächsten Blog. Ich glaube, ich muss Steve Jobs nicht vorstellen. Jeder von uns kennt Steve Jobs. Von dem her spare ich mir diesen Rundumschlag, der normalerweise üblich ist an der Stelle, und komme auf einen Punkt in seiner Biografie zu sprechen, von dem ich glaube, dass ihn viele nicht auf dem Schirm haben. Und zwar kam Steve Jobs schon mit 19 zum ersten Mal in Kontakt mit dem Buddhismus und der damit verbundenen Zen-Meditation. Er ist nämlich nach seinem College-Abbruch im Jahr 1974 auf die Suche nach spiritueller Erleuchtung gegangen. Zusammen mit seinem Freund und späteren Apple-Mitarbeiter Daniel Kottke ist er dann für mehrere Monate nach Indien gegangen. Also diese mehreren Monate nach Indien scheinen irgendwie
ist so ein
Thema,
Ding.
Ist so ein
ja.
Ding.
Ja.
Na, vielleicht machen wir das dann auch mal, direkt nach dem einwöchigen Retreat, auf das ich dich eben eingeladen habe. Dort angekommen in Indien besuchte er den Kainchi Ashram, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, des Gurus Neem Karoli Baba, der ein Jahr zuvor verstorben war. Von dort begab sich Steve auf einen langen Trek durch ein trockenes Flussbett, um den Lehrer Haider Khan Babaji in einem Ashram zu besuchen. Mit dem Bus reiste er dann von Neu-Delhi nach Uttar Pradesh, um... Ich muss gerade selber schmunzeln, weil ich hier Begrifflichkeiten dabei habe, die ich alle falsch ausspreche, und Menschen, die Ahnung haben, werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich denken, was macht er da?
Aber die meditieren ja alle, sind ruhig und ausgeglichen und können das ertragen.
Ich hoffe. Also, er reiste mit dem Bus von Neu-Delhi nach Uttar Pradesh und Himachal Pradesh. Ganze 7 Monate lernte Jobs die dort geläufigen Entspannungstechniken kennen und interessierte sich so sehr dafür, dass er sie dann auch mit nach San Francisco brachte. Dort traf er auf Shunryu Suzuki, den Autor des vielbeachteten Buchs Zen Mind, Beginner's Mind, und wurde Lehrling von einem der Schüler des Autors, Koben Otagawa. Otagawa war dann tatsächlich auch ein langjähriger Wegbegleiter von Steve Jobs, denn er besuchte ihn beinahe jeden Tag, denn Steve meditierte auch unabhängig von diesen Besuchen jeden Tag für 5 Minuten, auch da wieder eine Parallele zu Curse, und ging alle paar Monate auf ein Meditationsretreat. Auch da wieder diverse Parallelen. Dies gab Jobs bis zu seinem Tod nicht auf und ließ sich in vielen Bereichen von der Meditation leiten. Er sagte, er könne dadurch Stress reduzieren und Klarheit erlangen. Außerdem würde so seine Kreativität gesteigert werden, seine Intuition erblühen und sein Gemüt sich beruhigen. Tatsächlich sind auch viele Apple-Produkte von Zen inspiriert worden. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, denn nichts sollte nach Möglichkeit das unmittelbare Nutzererleben am Mac stören oder davon ablenken. Das galt sowohl für Soft- als auch Hardware. Die Nutzeroberfläche sollte so einfach sein, dass sie mit einer schlichten Maus mit nur einer einzigen Taste zu bedienen wäre. Daher hat Jobs immer wieder darauf bestanden, dass Apple-Mäuse nicht nach Art der Konkurrenz mit vielen Buttons versehen wurden, sondern nur mit einem einzigen Klick zu bedienen sind. Entsprechend hat er lange und massiv jeden Versuch seiner Entwickler unterbunden, eine Maus mit mehreren Bedienelementen zu entwerfen. Ganz spannend tatsächlich, dieser Hintergrund. Voll. Angesprochen auf seinen Blick auf die Bedürfnisse der Kunden, sagte er einmal, dass es nicht seine Aufgabe sei, den Menschen das zu geben, von dem sie glauben, dass sie es brauchen, sondern Dinge zu liefern, von denen die Menschen noch nicht wissen, dass sie sie brauchen. Und damit Steve selber immer wusste, was er braucht und wirklich will, hat er eben meditiert, um zu Achtsamkeit und Klarheit zu kommen. In seiner Biografie wurde er von Walter Isaacson wie folgt zitiert: Wenn du einfach nur sitzt und beobachtest, wirst du sehen, wie dein Geist unruhig wird. Wenn du versuchst, ihn zu beruhigen, wird es nur noch schlimmer. Aber wenn es funktioniert und dein Geist mit der Zeit ruhiger wird, entsteht ein Raum, in dem du subtilere Dinge wahrnimmst. Dann beginnt deine Intuition zu blühen und du beginnst, die Dinge klarer zu sehen. Der Geist verlangsamt sich und es entsteht eine enorme Weite des Moments. Dort siehst du so viel mehr, als du vorher sehen konntest. Das steckt hinter vielen Theorien, die ich im Vorfeld gelesen habe, dass man am Anfang nicht irritiert sein sollte, dass es nicht auf Anhieb funktioniert mit dieser Achtsamkeit und der inneren Ruhe. Man muss diesen Punkt der steigenden Unruhe erstmal überwinden, bis man in diesen Modus kommt, sich wirklich in Ruhe auf diese ganze Geschichte einlassen zu können. Das vielleicht auch nur nochmal als Einwurf, falls jemand damit startet und nach 2-3 Tagen aufgibt, weil er denkt, naja, ich komme hier irgendwie nicht zur Ruhe, das ist nichts für mich. Steve praktizierte Soto-Zen und Soto-Zen ist vor Rinzai-Zen und Obaku-Zen die stärkste Strömung des japanischen Zen-Buddhismus im Westen. Ich habe heute 2 Learnings mitgebracht, die Steve Jobs aus der Zen-Lehre ableitet und zu seinen Erfolgsrezepten gemacht hat. Learning Nummer 1. Bewahre deinen Anfängergeist. Steve Jobs war Verfechter dessen, was Buddhisten den Anfängergeist nennen. Das heißt, eine von allen erlernten Zwängen befreite und losgelöste Sicht auf die Dinge zu üben und zu bewahren. Meister Suzuki sagte, im Anfängergeist gibt es keine Gedanken. Ich habe etwas erreicht, gibt es nicht. Wenn wir nicht daran denken, etwas zu erreichen, nicht an uns selbst denken, sind wir wahre Anfänger. Dann können wir wirklich etwas lernen. Learning an der Stelle, versuche die Dinge mit dem Anfängergeist zu betrachten. Also Erfolge der Vergangenheit sollten keine Rolle spielen, Erfahrungen aus der Vergangenheit sollten keine Rolle spielen, Annahmen sollten keine Rolle spielen, sondern man sollte an viele Dinge immer wieder wie ein Anfänger ohne Vorwissen gehen, das wiederum befreit einen von einer gewissen Voreingenommenheit. Punkt 2, schärfe deinen Fokus. Steve Jobs sagte, ich bin genauso stolz auf die Dinge, die wir nicht gemacht haben, wie auf die Dinge, die wir gemacht haben. Innovation heißt, zu 1000 Dingen Nein zu sagen. Daraus kann man ableiten, sieh, was überflüssig ist. Indem Steve beim Zazen Lehre schaffte, schärfte er seinen Fokus. Der einzige Weg zu neuen, großartigen Dingen der Zukunft führt über die gnadenlose Eliminierung der guten alten Dinge der Vergangenheit. Und über all dem steht eben, den Fokus zu bewahren. Daraus würde ich ganz gerne 2 Learnings ableiten, nämlich eben versuche die Dinge mit dem Anfängergeist zu betrachten. Das finde ich persönlich eine wahnsinnig spannende Betrachtungsweise, dass man sich lösen sollte von vermeintlichen Erfolgen und Erfahrungen. Und der zweite Punkt eben der, dass der einzige Weg zu neuen Dingen der Zukunft immer über die gnadenlose Eliminierung der alten Dinge der Vergangenheit führt.
Ist auch was, was man sich ähnlich wie das mit dem Kröteschlucken auf den Zettel schreiben könnte. Und wenn man sich gerade mal wieder so einem Problem widmet, dann halt zu versuchen, sich immer wieder zu denken, okay, mach jetzt mal die Übung, versuch hier so drauf zu gucken, als würdest du dich zum allerersten Mal damit beschäftigen. Als würde dir gerade einer erklären, was ist überhaupt Instagram? Und du würdest dann überlegen, wie kann man diesen Account optimieren? Was könnte man hier noch anders machen? Warum machen wir das nicht so und so und so? Das ist ja auch immer ganz spannend, wenn man sich mit Leuten auseinandersetzt, die gerade neu im Team sind oder so, ne, die auf der einen Seite dann Sachen sagen, wo man dann erstmal mit den Augen rollt und sich denkt, ja, haben wir vor 3 Jahren auch schon besprochen, vielleicht sogar ausprobiert, kann ich dir schon erklären, warum das eine Schrottidee ist. Gleichzeitig sind dann aber immer wieder Sachen dabei, wo man dann wieder ansetzt zu sagen, ja, das haben wir aber vor 3 Jahren, dann denkt man sich, Moment mal. Ja, aber warum machen wir es eigentlich nicht? Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich sollten wir es einfach machen. Ich könnte jetzt 3 Stunden erzählen, warum wir es nicht machen, aber wen interessiert's? Vielleicht ist es ja genau das Richtige. Und das ist auch ein bisschen dieser Anfängergeist, der da halt reinkommt. Und das ist super spannend bei neuen Leuten in einem Team. Und wenn man das in sich selbst erzeugen könnte, selbst nochmal der neue Mitarbeiter im eigenen Unternehmen ist, coole Sache.
Ja, ganz genau. Man sagt ja auch häufig, der Blick von außen oder der Blick von Unbeteiligten oder der objektive Blick oder wie auch immer. Ja,
rauszoomen.
Rauszoomen, Helikopterperspektive.
Ja.
Genau,
dabei der Anfängergeist. Dabei hilft sicherlich auch Meditation. Dazu habe ich noch einen ganz kurzen Blog, was nämlich Curse genau dazu sagt. Für mich noch ein bisschen die Königsdisziplin in den ganzen Sachen, das mit der Achtsamkeit beim Tee kochen und ein bisschen Sport machen und so, dann für mich nochmal leichter. Und er sagt auch, Meditation ist halt oft ein großes Thema, vor dem viele zurückschrecken. Das ist einem dann zu esoterisch, zu überladen mit Religion, vielleicht nimmt man so an. Oder man sagt, da habe ich keine Zeit für, wann soll ich das denn auch noch machen? Oder wie Curse damals, man sagt so, ich will ja gar nicht passiv und gleichgültig werden. Das kann ich dann in meiner Rente, mache ich das dann gerne so abends, im Lebensabend zum Runterkommen quasi. In Anlehnung an Trungpa Rinpoche, um noch auch nochmal falsch ausgesprochenen Namen reinzubringen, Trungpa Rinpoche, glaube ich, ist es. Sagt Curse, eigentlich ist es eine ganz simple Sache mit der Meditation. Setz dich hin, atme, bekomm ein Gefühl für deinen Platz auf dieser Erde. Es gibt dabei jetzt besondere Positionen und Techniken, die sollen aber eigentlich dann nur helfen, das Ganze intensiver und irgendwie effektiver hinzubekommen, sich halt eben zu entspannen. Das soll dir dabei helfen, ja. Es reicht aber erstmal, dich hinzusetzen und bewusst zu atmen. Dann hast du schon angefangen. Wenn du dich auf die Tätigkeit des Atmens konzentrierst, schaffst du es, viel Noise auszublenden. So verstehe ich das. Ja, so ähnlich wie wenn du so das Fenster zumachst und den ganzen Straßenlärm dadurch quasi aussperrst, hast du da dann auch die Möglichkeit, Entspannung und Frieden und klare Gedanken irgendwie finden zu können, weil du diesen ganzen Lärm in deinen Gedanken halt erstmal ausgeblendet bekommst. Sakyong Mipam, Oberhaupt der Shambhala-Tradition des tibetischen Yogas, fast hätte ich das sauber ausgesprochen, ja alles, der sagt, Meditieren ist eigentlich, dich mit der Natur deines Geistes bekannt zu machen. Das ist auch was ich am Anfang schon gesagt hatte, in Abgrenzung zum Stoizismus. Man entwickelt so ein bisschen ein Bewusstsein für Sachen, die sonst unbewusst passieren. Für Gedanken, Gefühle, Emotionen und auch die angesprochenen Muster und Reaktionen, die wir so an den Tag legen. Okay, haben wir jetzt also viel darüber gehört, dass Meditieren irgendwie cool ist und auch voll viel bringt und viele erfolgreiche Leute das machen. Wie macht man das jetzt? Eine weitere Technik, die ich mal kurz ansprechen kann, von der Curse erzählt, sind die 7 Gesten aus dem tibetischen Yoga Kumnye. Das kann man nachlesen bei Curse selbst oder bei Tatang Tulku in dem Buch Kumnye, Selbstheilung durch Entspannung oder tibetische Entspannung Kumnye. All das sammeln wir euch auf learnings.de, das wird die ultimative Meditationsliste. Ein paar grundlegende Tipps von Curse zur Meditation. Erstens, du brauchst keine besondere Umgebung, Ausstattung oder Fähigkeit. Klangschale kannst du bestellen, musst du aber nicht. Zweitens, entscheide dich für eine Meditationsmethode, die dich irgendwie anspricht und cool klingt. Deshalb fand ich es jetzt auch sinnvoll, dass wir ein paar hier mal ganz kurz anreißen. Könnt ihr gucken, wo ihr weiter googelt oder DuckDuckGo anschmeißt. Und diese Meditationsmethode, für die du dich entschieden hast, die übst du dann intensiv. Drittens, du nimmst dir täglich ein paar Minuten Zeit dafür. Regelmäßigkeit ist ganz wichtig. Viertens, wenn du in deinen Gedanken abdriftest, beginn einfach von vorne. Kein Problem. Dann fünftens, wenn es dir hilft, nutz eine Meditations-App, wie zum Beispiel 7Mind, Headspace oder Imagine Clarity, das sind die, die er nennt. Hör dir vielleicht eine geführte Meditation an kannst du bei Curse machen, in seinem Podcast oder auf seiner Website curse.de kannst du auch ein gutes YouTube-Video dir angucken von einer seriösen Meditationslehrerin, sagt er. Oder du gehst vielleicht wirklich, wenn das eher dein Ding ist, in ein Zentrum und praktizierst da gemeinsam mit anderen. Und er sagt, auch ein guter Lehrer ist unersetzbar. Aber du brauchst halt nicht unbedingt Indian-Yoga-Retreat und Anmeldung und hier und da. Es geht auch einfacher. Und er sagt dann noch, der Rapper und Musikproduzent Moses Pelham sagt immer, mach dir mal nicht so viele Gedanken über die Details. Also, leg einfach los. Und das würde ich jetzt auch vorschlagen als letzte Amtshandlung hier zu diesem Thema von mir. Wenn du Bock hast, machen wir jetzt eine Curse-Übung.
So in echt, echt?
Ja, in echt. Wir meditieren jetzt ungefähr mit allen Zuhörern gemeinsam. Probieren wir das jetzt einfach mal aus. Das dauert 70 Sekunden, hat Curse gesagt.
70 Sekunden?
Ich würde das jetzt mal einspielen aus seinem Hörbuch. Ich habe ihn gestern gefragt, ob er cool damit ist. Er sagt, können wir gerne machen. Dementsprechend probieren wir das jetzt einfach mal aus. Mal sehen, ob das nach einem, wir haben jetzt gerade, wo wir aufnehmen, 18.38 Uhr. Seit wann bist du am Start mit Arbeiten heute?
6 Uhr.
Hammer, ich nicht, aber mein Tag fühlt sich auch schon leicht an. Ich bin lang an. Ich bin sehr gespannt, ob wir es hinkriegen, in einer Podcast-Aufnahmesituation auch nur ansatzweise Entspannung zu finden nach einem langen Arbeitstag. Also, Curse.
Bist du bereit? Wenn ja, dann hör dir einfach die nächsten Sätze an und schließ dann deine Augen. Wenn deine Augen geschlossen sind, nimm kurz wahr, wie du dich jetzt gerade fühlst. Wie fühlt sich dein Körper an? Atmest du flach oder atmest du tief? Sind deine Schultern hochgezogen oder gelockert? Spürst du eine leichte Unruhe oder vielleicht eine angenehme Entspannung? Wo in deinem Körper kannst du das besonders wahrnehmen? Achte auf deine Empfindungen genau in diesem Moment. Dafür brauchst du nur ein paar Sekunden. Wenn du soweit bist, dann nimmst du einfach 3 tiefe und bewusste Atemzüge. Während du einatmest, spürst du, wie der Atem deine Lunge füllt, wie deine Brust und dein Bauch sich sanft weiten. Beim Ausatmen nimmst du wahr, wie sich deine Brust wieder senkt und der Atem ausströmt. So weit, so einfach. Wenn du bisher noch nicht mitgeatmet hast, dann nimm dir jetzt Zeit für 3 tiefe, achtsame Atemzüge. Richte deine Aufmerksamkeit dabei ganz auf die Atmung, auf das Gefühl des Ein- und Ausatmens in deiner Brust, in deinem Bauch oder wo auch immer du den Atem spürst. Du musst nichts anderes tun als das, aber tu es mit voller Aufmerksamkeit. Okay, und wenn du 3-mal geatmet hast, dann öffne deine Augen. Nimm dir einen kurzen Moment Zeit. Wie fühlst du dich jetzt? Schau in dich rein. Was passiert da gerade? Und wenn du deine Aufmerksamkeit nach außen richtest, in deine unmittelbare Umgebung, den Raum, in dem du gerade bist, spürst du einen Unterschied in deiner Wahrnehmung? Gibt es eine Veränderung in der Art und Weise, wie sich dein Körper und deine Umgebung anfühlen? Mehr als das gibt es nicht zu tun. Du nimmst einfach wahr, was ist.
Das war's. Wie war's?
Super. Ich bin kurz vorm Einschlafen, tatsächlich. Das ist aber auch ein Phänomen, das habe ich immer, wenn ich es mal probiert habe. Ich werde relativ schnell müde. Ich weiß gar nicht, ob müde das richtige Gefühl ist. Wahrscheinlich würde jetzt Curse sagen, das ist nicht Müdigkeit, das ist Achtsamkeit. Junger Padawan. ich weiß nicht, ich bin ja jemand, der, ja, man muss sich dran gewöhnen.
Du bist immer auf 180.
Ja, und bilde mir ein, dass dieses auf 180 sein ganz viele Vorteile bringt. Mhm. Reaktionsschnelligkeit, Impulse setzen, zack, 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 zack. Ja. Aber klar, Das ist der Gegenentwurf zu dem, was wir hier versuchen seit, ich guck mal auf den Tacho, 74 Minuten zu predigen. Ja. Also da ist bei mir noch viel Luft nach oben und ich habe ja eben gesagt, ab heute bis zum Urlaub 10 Tage lang wird meditiert. Ja. Direkt nachdem ich mir gleich nochmal Savage und Curse Feuerwasser, nicht Feuerwasser, ich erzähl Quatsch, Gegenmittel hieß der Song. Aha. Gegenmittel, überragend, habe ich früher tot gehört. Ich höre mir gleich nochmal Gegenmittel an und dann fange ich an zu meditieren.
Super. Ich finde auch, ich bin sehr gespannt, wenn du das auch öfter machst, ob du auch es schaffst, irgendwie eine Mitte oder eher ein Abwechseln von Entspannung und innerer Ruhe und so weiter und Zen und die Matrix anhalten, quasi durch Entspannung und deinem High-Intensity-Ansatz, den du halt ans Arbeiten und ans Leben hast, wie sich das finden lässt. Wahrscheinlich geht das auch. Was ich auf jeden Fall spannend an der Übung finde, ich hoffe, ihr habt gerade auch kurz mitgemacht. Ich hoffe, ihr seid dabei nicht Auto gefahren und es geht euch gut. Ich hätte es vielleicht vorsagen sollen. Curse macht das in seinem Hörbuch. Das Hörbuch kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Sehr cool. Ich denke, was man auf jeden Fall dabei merkt, ist, mit Meditation zu beginnen, ist einfach. Such dir eine simple Methode aus, nimm dir täglich ein paar Minuten, leg einfach los. Du hast gerade meditiert. Wenn das dein erstes Mal war, herzlichen Glückwunsch, du hast meditiert und es war doch gar nicht so schwer oder irgendwie so schlimm. Und je öfter man das macht, für mich war es jetzt schon schwer, wir sind auch noch gerade in der Podcast-Aufnahme, meine Gedanken sind andauernd zurück zu, wie lange, wann muss ich jetzt hier wieder Stopp drücken, wann machen wir weiter damit, was wollte ich gleich erzählen und plötzlich habe ich über irgendeinen Fußballspieler nachgedacht und wo wir vorgestern zum Pizzabacken waren und dachte mir dann wieder, Moment, du wolltest eigentlich gerade hier mit deinen Gedanken und der Atmung und so. Das ist dann die Übungssache dabei. Aber man wird Stück für Stück besser und es ist wie im Fitnessstudio, da kannst du auch nicht sofort die 85 Bizeps Curls machen, hat Curse gesagt und damit hat er recht. Ja, so viel dazu. Wollen wir unsere Learnings zur Meditation zusammenfassen und uns dann mal noch unserer Hörerfrage widmen?
Sehr gerne. Ich mach mal den Anfang, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, sicher.
Learning Nummer 1 war das mit der Denkkrankheit, nämlich nutze Achtsamkeit als Heilmittel gegen deine Denkkrankheit. Learning Nummer 2 von Steve Jobs, versuche die Dinge mit dem Anfängergeist zu betrachten. Und Learning Nummer 3 ebenfalls von Steve Jobs, der einzige Weg zu neuen großartigen Dingen in der Zukunft führt über die gnadenlose Eliminierung der guten alten Dinge der Vergangenheit.
Vielen Dank. Ich habe 4. Nummer 1. Unzufriedenheit ist kein nachhaltiger Antrieb. Aus Negativität kann nichts Positives entstehen. Nummer 2. Ausgeglichenheit erreichst du nicht durch Nachdenken. Implementier praktische Übungen in deinen Alltag. Nummer 3. Wenn du den Tag ohne Smartphone startest, fällt es dir leichter, über den Tag verteilt nicht 85 Mal drauf zu gucken. Nummer 4. Mit Meditation zu beginnen ist einfach. Such dir eine simple Methode aus, nimm dir täglich ein paar Minuten, leg einfach los. So, das war's. Wir würden jetzt zu unserer Sprachnachricht kommen, denn es gibt ja für euch immer die Möglichkeit, uns hier Impulse zu geben, sei es eine Frage oder eine These, was auch immer. Und dann gehen wir in unseren gemeinsamen Folgen jede zweite Woche kurz am Ende darauf ein. Wir haben heute eine Sprachnachricht von Lukas, wollten wir hören, richtig?
Ganz genau, der gute Lukas hat uns eine Sprachnachricht geschickt und an dieser Stelle vielleicht auch noch einen kleinen Hinweis, denn wir bekommen dankenswerterweise viele Sprachnachrichten, das freut uns sehr. Einige davon beinhalten aber tatsächlich keine Frage. Das ist dann immer relativ schwierig für uns, Dinge zu beantworten. Von dem her vielleicht auch nochmal der Aufruf, stellt uns super gerne Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollen.
Das kann auch nur sein, das ist meine These, was haltet ihr davon? Also ne, eine These kann es halt auch sein.
Absolut. Toll. Fragen und Thesen.
Genau. Die Themenvorschläge werden natürlich auch in Erwägung bezogen.
Absolut.
Wenn es gleich nicht schon viel zu spät ist, können wir da ja auch mal in eine reinhören. Aber ansonsten hast du auf jeden Fall recht damit. Also, Lukas, bitte.
Servus, Leute. Erstmal ein Riesenkompliment in eurem Podcast. Ich feiere ihn wirklich sehr und freue mich auf jede neue Folge und mache mir auch viele Notizen. Ich würde jetzt mal gerne den Aufruf folgen, den ihr gemacht habt. Und zwar meine Frage. Ich bin jetzt 21 und habe auch das Ziel, was Eigenes zu starten, aber weiß nicht, was genau. Wie würdet ihr an meiner Situation handeln? Das heißt, ambitioniert, wissensbegierig, aber nicht genau die Ahnung, wohin es gehen soll.
Ja, vielen Dank, Lukas. Ich frage mich die ganze Zeit, wo Lukas war. Weil er hat ja so ein bisschen, er hat auf jeden Fall geflüstert. Ne? Es war so ein bisschen öffentlicher Raum in der Ecke, so ein bisschen geflüstert. Was macht Lukas? Erstmal vielen Dank für deine Frage. Wie findet man raus, wohin es gehen soll? Ich glaube, das ist eine Frage, mit der wir uns alle schon beschäftigt haben und mit der sich viele in diesem Moment beschäftigen. Von dem her würde ich darauf ganz gerne antworten, dass meine Erfahrung mir gelehrt hat, dass man sich immer von seiner Intuition leiten sollte und nicht von seinen Gedanken, was wiederum wahnsinnig gut zur heutigen Folge passt. Denn diese Denkkrankheit muss auch in diesem Kontext bekämpft werden. Wenn man sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht, was hätte, könnte, sollte, müsste, dann kommt man meiner Erfahrung nach nicht so richtig weiter. Frag dich lieber, was kannst du besonders gut? Welche Tätigkeit empfindest du nicht als Arbeit und machst sie im Zweifel auch bis tief in die Nacht noch gerne? Das ist für mich erstmal so die grundlegende Information, die man braucht. Und dann, glaube ich, kann man aus jedem Talent und jeder Leidenschaft auch ein Business machen. Insbesondere im Jahr 2020. Das ist ja das Schöne an unserer Zeit. Das war früher mit Sicherheit nicht ganz so einfach. Mittlerweile geht das. Dabei würde ich dann auch deine persönlichen Skills berücksichtigen. Kannst du gut reden? Kannst du gut schreiben? Kannst du gut gestalten? Was sind so deine Hard Skills, die du sehr gut beherrschst? Und dann nimm diese als Grundlage wiederum, um zu schauen, in welcher Branche du diese einbringst. Beispiel, du kannst gut schreiben und liebst Call of Duty. Klasse, dann geh doch in die Kommunikationsabteilung eines Spieleherstellers oder eröffne einen Gaming-Blog oder werde PR-Berater von E-Sports-Teams. Also es gibt ja schier unendliche Möglichkeiten, die du mit diesem Skillset und diesen Vorlieben bedienen kannst. Und genau so würde ich es dann letztendlich auch konstruieren und mir gar nicht so viele Gedanken darüber machen, was kann ich an Geld verdienen, was sagen meine Freunde dazu, passt das jetzt zu meiner Ausbildung? Ich glaube, es ist wirklich so simpel, lass dich von deiner Intuition leiten, mach dir Gedanken darüber, was du besonders gut kannst und wofür du dich besonders gut interessierst. An dieser Stelle auch noch ein Verweis auf die berühmte Rede von Steve Jobs an der University of Stanford. Dauert 13, 14, 15 Minuten, ist auf YouTube zu sehen. Unbedingt mal reinschauen, falls du sie noch nicht kennst. Denn da sagt Steve Jobs auch ganz klar, Connecting the Dots funktioniert immer nur im Nachhinein, niemals in die Zukunft gerichtet. Das bedeutet, wenn man jetzt schon versucht, irgendwelche Dots zu connecten und sich da irgendwie was zu konstruieren, das wird nicht funktionieren. Stattdessen einfach auf die Intuition hören, die einfachen, grundlegenden Dinge befolgen, wie ich sie gerade beschrieben habe, und dann wirst du in der Rückschau feststellen, dass es wunderbar funktioniert hat mit Connecting the Dots.
Cool. Ich glaube, wir hatten auch schon mal jemanden, der zu uns gesagt hat, dass das ja mit der Leidenschaft und dem Purpose gar nicht immer so einfach ist, weil man ja gar nicht unbedingt immer so ganz klar weiß, meine Leidenschaft ist das und das. Vielleicht selbst der ein oder andere super erfolgreiche Geigespieler, der dann sagt, Musik war schon immer meine Leidenschaft, dem war das vielleicht mit 17 auch noch gar nicht so ganz klar oder mit 12. Das kann ja auch manchmal so sein. Und um das dann zu finden, was du besonders gut kannst oder was du halt bis nachts machen würdest, wie du auch gesagt hast, ist es, glaube ich, auch gut, auch da wieder, ich bin ja hier eigentlich der Denker, aber Dinge anzufangen und Dinge zu tun. Fang einfach was an, mach was. Das muss ja nicht sein, wo du dich jetzt auf 10 Jahre festlegst und sagst, das ist jetzt mein Job und das ziehe ich jetzt bis zum Ende durch. Behalt dir vor, auch wieder aufzuhören. Wenn es dich interessiert und wenn da Leidenschaft drinstecken könnte, fang einfach mal damit an. Ich würde jetzt auch wieder, auch mit Setz auf deine Stärken, finde ich auch ganz wichtig. Ich würde jetzt nicht bei der Sparkasse anfangen, weil ich glaube, ich muss besser mit Geld umgehen können und das lerne ich dann jetzt da. Ich würde auf meinen Talenten und meinen Interessen aufbauen und was machen, wodurch ich darin dann wiederum besser werden kann. Das, da denke ich an deine Kiyosaki Quick Wins Folge, ne, wo es dann auch darum ging, arbeite nicht für Geld, sondern arbeite dafür, dass du da was lernen kannst. Klingt alles sehr nach Praktikum, was wir hier gerade besprechen. Wenn dich einer dafür gut bezahlt, ist ja auch cool. Aber am Ende des Tages ist es das. Überleg dir, was du lernen willst und mach Dinge, bei denen du das dann halt eben lernen kannst und gleichzeitig herausfinden kannst, wohin es für dich wohl gehen soll. Und das ergibt sich eben immer erst in der Praxis. Und dann kannst du ja noch dein Ziel so setzen, dass es der Realität etwas Spielraum lässt. Das hatten wir schon in einer der frühen Folgen Learnings auch mal angesprochen, diese Technik. Ich habe da mal darüber geredet, so ja, wie ist das, wenn man jetzt Rapper werden will beispielsweise, oder ich habe damals auch nicht gesagt, ich will Pulitzer-Preisgewinner werden. Mein Ansatz war mal, ich will vom Schreiben leben können. Das habe ich dann angefangen zu schreiben und habe dann aber irgendwann auch noch dabei gemerkt, dass ich auch sehr gerne vor der Kamera stehe, gerne Podcasts mache, mich als Medienmanager und Medienunternehmer sehr wohl fühle, und irgendwie war es immer auch das gleiche Ziel, was dahinter stand, aber gerade dadurch, dass das Ziel etwas weit gefasst war, war, hat es dann am Ende funktioniert. Mit dem eingefassten Ziel, was ich durchaus auch mal hatte mit 21, ich möchte gerne Rapper werden, wäre es einfach extremst anstrengend geworden. Ich würde das vielleicht bis heute 37 immer noch verzweifelt versuchen. Vielleicht hätte es auch geklappt, wer weiß, können wir in der nächsten Biografie wieder gucken, wo einer sagt, ich wollte immer nur das und deshalb hat es geklappt. Ich glaube, mach die Ziele eher etwas weiter und sei da open-minded.
Super. Ich würde sagen,
sind wir durch.
Wir machen Schluss für heute.
Kleiner Hinweis noch, wir haben gar nicht gesagt, wo man uns Sprachnachrichten schicken kann, glaube ich, bei Instagram. Learnings genau. Bei Instagram, schickt uns da was, dann werdet ihr besprochen, genauso wie Lukas. Ansonsten danke fürs Zuhören und viel Spaß bei Achtsamkeit und Meditation in der kommenden Woche.
Bis nächsten Mittwoch. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.